Raus aus dem Auto und rein in die Bahn. Die Devise hört man oft, wenn es um klimafreundliche, zukunftsfähige Mobilität geht. Das gilt sowohl für den alltäglichen Weg von A nach B, als auch für weitere Strecken und große Reisen quer durch Deutschland und Europa. Um auf der Schiene schnell und ohne große Umwege ans Ziel zu kommen, sind Tunnel unverzichtbar. Aber ist Bahnfahren wirklich der Heilsbringer, wenn es um die Verkehrswende geht? Und wie klimaschädlich ist eigentlich der Tunnelbau? Darum geht's heute. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew. Hi.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.
Deutschlandweit gibt es und gab es in den vergangenen Jahren viele Tunnelprojekte, sowohl im DB-Fernverkehr, zum Beispiel mit dem größten Bahnbauprojekt Deutschlands, dem Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 8 mit seinen 27 Tunneln. Oder auch in größeren Städten, seien es S-Bahn-Tunnel wie der Leipziger City-Tunnel oder eben U-Bahn-Bauprojekte. Auch wenn wir ihnen nicht unbedingt viel Beachtung schenken, Tunnel sind eigentlich überall und meine Kollegin Imke Zimmermann hat sich die mal etwas genauer angeguckt. Hallo Imke.
Hi Ina.
Was wusstest du denn so über Tunnel, bevor du dich an diese Recherche gemacht hast?
Also ich bin tatsächlich auch erstmal davon ausgegangen, dass es immer klimafreundlich ist, den öffentlichen Nah- und Fernverkehr auszubauen. Und das erste große Tunnelprojekt, was mir so aufgefallen ist und an was ich mich so aktiv erinnere, das war die Erweiterung der U-Bahn-Linie 5 in Berlin vom Alexanderplatz bis zum Hauptbahnhof. Da dachte ich mir immer so, ey mega, das entlastet richtig und man hat einfach noch eine zusätzliche Verbindung, wenn die S-Bahn mal nicht fährt. 2020 wurde der Tunnel ja in Betrieb genommen, nach 10 Jahren Bauzeit.
Okay, das klingt ja nach einem gelungenen Infrastrukturprojekt, vor allem wenn man auf Berliner Verhältnisse achtet.
Ja, das kann man so sagen. Auch der damalige regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller von der SPD, der sagte bei der Inbetriebnahme, Zitat, die Verlängerung der U-Bahn-Linie U5 vom Alexanderplatz zum Hauptbahnhof mit den neuen Bahnhöfen Rotes Rathaus, Museumsinsel und unter den Linden ist ein herausragendes Verkehrsprojekt. Dadurch wird der Osten Berlins deutlich besser an das Zentrum angebunden. Und diese Streckenverlängerung ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Mobilitätswende in Berlin. Der ÖPNV gewinnt damit noch einmal deutlich an Attraktivität.
Ist ja ein Beispiel dafür, dass die Verkehrswende in vollem Gange ist sozusagen und wir mit solchen Großprojekten auch dem Klimawandel was entgegensetzen, oder?
Jein. Ich werde heute öfter nochmal auf dieses U5-Projekt in Berlin zurückkommen, weil es dazu nämlich eine interessante Studie gibt, die ich gefunden habe. Die dröselt auf und untersucht, wie klimaschädlich genau dieser Tunnelbau war. Dazu später, wie gesagt, mehr. Generell muss man vorweg sagen, es gibt wenig allgemeine Zahlen zum Thema Tunnelbau. Das kommt immer individuell auf den Tunnel an.
Okay, also zu Beginn wäre es vielleicht erstmal ganz gut zu wissen, was passiert denn eigentlich, bevor ein Tunnel gebaut wird? Welche Gegebenheiten werden gecheckt? Welche Infos gibt es vielleicht vorab schon zum Thema Klimabilanz?
Also bevor so ein Tunnel gebaut wird, muss man natürlich erstmal die Geologie prüfen, vor allem für neue Strecken im Fernverkehr. Beim Verkehrsprojekt Dresden-Prag zum Beispiel, da wollen sie ja eine schnellere Verbindung schaffen, da soll ein riesiger Tunnel quer durchs Erzgebirge geführt werden. Da werden vorher dann erstmal mehrere Gesteinsproben genommen mit Bohrern, die bis zu 500 Meter tief gehen. Diese Proben werden dann ausgewertet und dann kann man eben erkennen, wie die Grundwasserverhältnisse sind, ob es Störzonen gibt und man erhält Infos über Eigenschaften des Baugrunds.
Okay, und wie sieht's aus im Nahverkehr? Läuft da in der Vorbereitung irgendwas anders mit Blick auf die Bebauung drumherum?
In Großstädten, wo bereits U-Bahn fahren, da kennen die Fachleute dann die geologischen Aspekte meist schon durch vorherige Projekte. Aber trotzdem ist jeder Tunnelbau einzigartig. Tiefenlage, Bodenarten, Hydrologie, Baugrubenbreite. Dann muss man sich überlegen, baut man einen einfachen Tunnel oder zwei Röhren nebeneinander? Also da gibt's wirklich ziemlich viele Aspekte, auf die man achten muss. Ein Beispiel ist das Grundwasser, welches da häufig, ich sag mal, im Weg ist. Bei U-Bahn-Tunneln wird häufig mit Wasserverdrängung gearbeitet. Hierbei wird der Arbeitsbereich des Tunnels mittels Druckluft unter Überdruck gesetzt. Der Überdruck muss dabei so hoch sein wie der Wasserdruck an der Tunnelsohle. Dadurch wird das Wasser am Eindringen in den Tunnelbereich gehindert. Dann gibt es noch die Maßnahmen der Wasserableitung und Wasserabsperrung. Die werden häufig im Fernverkehr bei Bergen angewendet. Was bei Bauvorhaben auch eine Maßnahme ist, das ist die Grundwasserabsenkung. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie das stattfindet. Entweder es wird ein separater Pumpensumpf ausgehoben, wo sich das Grundwasser sammelt. Der Bereich wird dann kontinuierlich ausgepumpt, bis das Grundwasser abgesenkt ist. Oder es werden mehrere Brunnen gegraben, über die das dann abgepumpt wird.
Auch wenn es optisch nicht das Gleiche ist oder das Thema nicht das Gleiche ist, aber ich habe das so vor Augen, weil hier in Leipzig ja ganz viele Kanäle wieder freigelegt werden, die früher zugeschüttet waren. Da hat man auch so eine Vorstellung, wie Wasser eben daran gehindert wird, weiterzukommen.
Genau.
Aber wenn du sagst, wenn es ums Grundwasser geht, da werde ich natürlich gleich hellhörig. Hat sowas nicht auch massive Auswirkungen dann auf die Flora und Fauna in der Umgebung?
Ja, genau, das ist das Ding. Die Grundwasserabsenkung kann nämlich dazu führen, dass alles in einem bestimmten Umkreis austrocknet. Bäume und Feldfrüchte verlieren dann den natürlichen Grundwasseranschluss und das kann dann zu Waldsterben und großflächigen Dürreschäden führen. Sowas passiert ja auch manchmal auf natürliche Art und Weise, zum Beispiel, wenn es dann lange nicht regnet. Und deswegen gibt es für solche Grundwasserabsenkungen auch sehr strenge Regeln. In Bremen wird zum Beispiel schon mal grundsätzlich nur im Herbst und Winter das erlaubt und nur mit Sondergenehmigung, wenn eben nichts wächst und blüht und brütet.
Okay, und wie sieht es denn aus mit den Baustoffen, die man für so einen Tunnel braucht? Zement und Stahlbeton sind ja super energieaufwendig, auch in der Herstellung.
Genau. Bevor wir über Tunnel im Speziellen sprechen, habe ich mal ein paar allgemeine Infos mitgebracht. Laut dem Kompetenzzentrum Klimaschutz in energieintensiven Industrien wurden im Jahr 2017 in Deutschland ca. 34 Millionen Tonnen Zement produziert und damit rund 20 Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre freigesetzt. Das entspricht rund 10% der Industrieemissionen. Damit gehört die Zementindustrie zu den energie- und materialintensiven Branchen in Deutschland.
Ja, okay. Danke für den Reminder nochmal und so für den Kontext. Wie wirkt sich das denn jetzt konkret beim Tunnelbau aus?
Für den Tunnelbau werden Unmengen an Stahlbeton benötigt. Beton wiederum ist ja eine Mischung aus Zement, Wasser und Kies oder Sand, die eben für den Bau von tragenden Strukturen verwendet wird. Wie klimaschädlich das dann genau ist und wie viel CO2 freigesetzt wird, das kommt natürlich auf die Länge und die Art des Tunnels an. Ich habe dazu mal eine Zahl für einen U-Bahn-Tunnel gefunden. Beim Bau eines U-Bahn-Tunnels werden pro Tunnelkilometer ca. 80.000 Tonnen CO2 freigesetzt.
Uiuiui, das ist ja eine ganze Menge. Gibt es da einen Vergleichswert für andere Verkehrsmittel?
Ja, also Straßenbahnen sind viel umweltfreundlicher im Bau, aber dazu später mehr. Ich habe mit Professor Dr. Heiner Monheim gesprochen. Er ist Verkehrswissenschaftler und Geograf und er hat mir eine Menge zur Straßenbahn erzählt, aber eben auch zu Tunneln und deren Bauweise. Und er hat noch einen wichtigen Aspekt angebracht, an den ich auch erstmal so gar nicht gedacht habe.
Tunnel bedeutet ja, Sie müssen da ein Riesenloch machen, Sie müssen da ganz viele Massen wegbewegen. Wo soll das Zeug hin? Also Sie erzeugen ein wahnsinniges Verkehrsvolumen, das in diesen üblichen Berechnungen noch gar nicht drin ist. Das müssen Sie irgendwo hinbringen, das müssen Sie irgendwo ablagern. Also da gibt es Hunderttausende von Lkw-Fahrten, die da nötig sind, um das, was man da rausbuddelt, irgendwo loszuwerden.
Ach ja, krass. Also ich habe das Beispiel vorhin ja schon angesprochen. Der Leipziger City-Tunnel, der wurde 2013 fertiggestellt nach 10 Jahren Bauzeit. Und weil ich damals zu Beginn der Bauarbeiten in Leipzig war, habe ich das noch so vor Augen, wie sich eben diese unfassbar riesig großen Bohrer durch das Erdreich fressen. Aber dass das ganze Material, das da abgebohrt wird, ja irgendwo hin muss, das hat man eben nicht so direkt vor Augen, finde ich. Also ja, voll spannend. Also neben Zement braucht man für Stahlbeton auch, surprise, Stahl. Wie sieht's da aus?
Ich würde dir da gerne eine konkrete Antwort geben, aber das ist auch hier individuell zu betrachten, weil bei jedem Tunnel andere Mengen an Stahl benötigt werden. Bei U-Bahnen braucht man besonders viel Stahl für dicke Wände und Decken, da wegen des Verkehrs natürlich viele Lasten ausgehalten werden müssen. Was man aber generell sagen kann, ist, dass die Stahlproduktion sehr klimaintensiv ist. Laut dem Kompetenzzentrum Klimaschutz in energieintensiven Industrien werden pro Jahr ca. 55 Millionen Tonnen CO2 emittiert. Das entspricht 28% der gesamten Industrieemissionen Deutschlands.
Also schon eine ganze Menge. Okay, da wird also erstmal wirklich viel rausgehauen, bevor wir in die Züge steigen und klimafreundlich oder sogar klimaneutral unterwegs sind. Lohnt sich denn dieser ganze Aufriss überhaupt?
Ich habe ja zu Beginn von dem Berliner Projekt der Linie U5 gesprochen und dem ausführlichen Bericht zur Klimabilanz Berliner U-Bahn-Planungen. Das würde ich gern nochmal aufgreifen, denn die Forschenden haben dort auch die Relation von Klimaschaden und Klimanutzen gemessen. Dafür haben sich der Mobilitätsexperte Matthias Dittmer, der Bauingenieur Axel Schwips und der Mathematiker Frank Gerätz zusammengetan. Sie haben den CO2-Ausstoß, der bei der Umsetzung dieser Projekte anfallen würde, gegen das prognostizierte Aufkommen der Fahrgäste aufgewogen und kamen zu folgendem Ergebnis. Bis sich Schaden und Nutzen in diesem Fall ausgleichen, müssten zwischen 91 und 193 Jahre vergehen. Aber nochmal hier angebracht, das ist nur ein Beispiel und gilt jetzt nicht für alle U-Bahnen.
Okay, das ist ja natürlich echt Wahnsinn. Also halten wir fest, der Bau von Tunneln ist mega aufwendig, braucht eine gute Planung, viel Zeit und häufig belastet er das Klima.
Ja, und es gibt auch noch einen anderen Aspekt, der wichtig ist. Die Baukosten natürlich, meint Verkehrsexperte Professor Dr. Heiner Monheim.
In der Regel brauchen Sie je Kilometer Strecke, wenn Sie in den Tunnel gehen, das 20- bis 25-fache des Investitionsvolumens. Sie können damit also keine großen Netze machen. Und weil wir aber unser ganzes Geld unter der Erde verpulvern, haben wir das Problem, dass im ländlichen Raum und im ganzen Land es an Netzdichte fehlt.
Jetzt frage ich mich ganz konkret, warum werden denn immer noch so viele Tunnel gebaut?
So, und jetzt wird's politisch. Ich habe ja mit Professor Dr. Heiner Monheim telefoniert und der hat da mehrere Gründe genannt. Zuerst muss man sagen, dass der Lärmschutz eine große Rolle spielt. Kann man verstehen, das ist ein sehr häufiger Grund, dass Tunnel gebaut werden. Eine leise Bahn gibt's nämlich eben noch nicht und man kann's auch voll verstehen. Wer hat schon gerne einen Hochgeschwindigkeitszug vor seiner Haustür? Was natürlich immer mit reinspielt, sind wirtschaftliche Interessen und Fördergelder, auch laut Herrn Monheim. Er spricht gern von einer sogenannten Tunnelitis.
Tunnelitis bedeutet, dass Tunnel gemacht werden, die gar nicht nötig sind. Also es ist eine grassierende Krankheit, die damit zu tun hat, dass die Fördersysteme diese Milliardeninvestitionen den Kommunen, wenn es um Stadtbahntunnel oder U-Bahntunnel geht, leicht machen. Wenn man die selber bezahlen müsste, dann würde man da sehr viel vorsichtiger mit umgehen. Zurzeit werden Tunnel ganz oft gemacht, wo es weit und breit keine Berge gibt, wo es keine topografische Veranlassung gibt, sondern wo aus den Netzüberlegungen, insbesondere der Hochgeschwindigkeit, die Planer glauben, sie kämen nur mit einem Tunnel klar. Das ist ein schwieriges Feld, hat viel mit politischer Einflussnahme und Lobbytum zu tun. Der Herr Herrenknecht ist Weltmarktführer für Tunnelbohrmaschinen und dessen Hauptinteresse ist natürlich, dass so viele Tunnel wie möglich gebaut werden.
Hier nochmal zur Einordnung. Heiner Monheim steht Tunneln sehr kritisch gegenüber. Es gibt natürlich sicher andere Stimmen, die auch anders argumentieren würden. Martin Herrenknecht zum Beispiel, wir haben es eben im Ton gehört. Er ist Gründer und Vorstandsvorsitzender der Herrenknecht AG, einem Hersteller von Tunnelvortriebsmaschinen. Der Konzern erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz in Höhe von 1,2 Milliarden Euro.
Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
Ihr wollt 100% Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E-Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach. Okay. Tunnelbau ist also ein super komplexes Thema, sowohl politisch gesehen als auch auf die Umweltaspekte bezogen. Es müssen geologische Bedingungen geprüft werden, es benötigt manchmal Grundwasserabsenkungen beim Graben, muss unfassbar viel Gestein abtransportiert werden und die Baustoffe für die Tunnelauskleidung, also Stahl und Zement, sind sehr klimaschädlich in der Herstellung. Viele Städte platzen ja aus allen Nähten, wir haben viele Ballungsräume und wollen ja auch das Netz in Deutschland ausbauen. Was gibt's denn für Alternativen?
Mehrere. In Ballungsräumen, kleinen und großen Städten ist die Straßenbahn eine klimafreundliche Alternative. Ich nehme nochmal das Berliner Beispiel. Bei den U-Bahn-Projekten müssten zwischen 91 und 193 Jahre vergehen, bis sich Schaden und Nutzen ausgleichen. Bei der Straßenbahn wurde das auch im Fall der in Planung befindlichen Straßenbahntrassen berechnet. Und da wird die durch den Bau bedingte CO2-Belastung bereits nach 9,4 bzw. 9,1 Jahren Betrieb ausgeglichen.
Ja, das ist ja auf jeden Fall schon ein heftiger Unterschied. Ich bin ja in Berlin aufgewachsen und meine Erfahrung sagt ganz klar, dass ich mit der Straßenbahn auf jeden Fall viel länger von A nach B brauche als mit der U-Bahn. Die Straßenbahn hält voll oft und die U-Bahn düst, wenn alles nach Plan läuft, störungsfrei durch ihren U-Bahn-Tunnel.
Ich habe auf jeden Fall auch das Gefühl, zusätzlich steht die Straßenbahn ja auch voll oft im Stau, gerade so im Feierabendverkehr. Heiner Monheim sagt, dass die Ampeln definitiv anders geschaltet werden müssten und es Straßenbahnen mit eigenen Trassen benötige. Da könne man dann zum Beispiel auch das Gleisbett begrünen. Er sagt aber auch, dass U-Bahnfahren nicht unbedingt schneller sei.
Also wenn ich unter die Erde gehe, dann kann ich ja nicht alle paar hundert Meter halten. Also wenn Sie mal eine unterirdische Stadtbahn oder U-Bahn-Haltestelle sehen, das sind ja riesige Löcher, die da gemacht werden müssen. Da müssen ganz viele Umwege rauf und runter und hin und her gemacht werden. Also Sie verlieren in der Regel ja in diesen Systemen eine Menge Zeit beim Umsteigen von der einen Linie in die andere Linie. Und alles das führt dazu, dass in diesen teuren Systemen die Tür-zu-Tür-Reisezeit, obwohl man in der Röhre schneller unterwegs ist, aber sie verlieren diese scheinbar eingesparte Zeit in der Regel bei einem ganz langen An- und Abmarschweg zu der jeweiligen Haltestelle.
Er bezieht sich dabei übrigens auf eine Erhebung von Werner Bröck von der Münchner Firma Social Data, die diesen Zusammenhang empirisch ermittelt hat. Das können wir euch auch gern in den Shownotes verlinken.
Ja, klingt auf jeden Fall logisch, wenn man sich auch einmal in der Pariser U-Bahn verlaufen hat zum Beispiel.
Ich finde auch, dass das logisch klingt. In bestimmten Fällen mag das auch so sein. Ich persönlich bin da trotzdem ein bisschen skeptisch, da ich in Berlin für die Strecke von mir zu Hause, also ich habe Familie in Berlin, bis zum Hauptbahnhof mit der U-Bahn trotzdem deutlich schneller bin. Aber wahrscheinlich soll es ja auch hier nicht nur um Berlin gehen.
Okay, und bei Mobilität geht es ja auch nicht nur um U-Bahn-Tunnel. Es gibt ja auch andere Systeme des öffentlichen Nahverkehrs auf Schienen, also überirdisch zum Beispiel. Ich denke da natürlich an die S-Bahn.
Ja, da ist gerade dieses Ringprinzip super effizient. Also wenn eine S-Bahn einmal im Kreis fährt und zentrale Punkte einer Stadt ansteuert. Außerdem gibt es auch S-Bahnen, die überregional verbinden, auch ohne Tunnel und somit das Netz verdichten. Die S-Bahn hat natürlich auch ihre eigenen Problemchen, vor allem in den Verbunden, wo sie zur Deutschen Bahn gehört. Eine weitere Alternative wären Seilbahnen, sagt Heiner Monheim. In anderen Ländern sei das schon völlig normal geworden, weil es eben ein überirdisches Verkehrsmittel ist, für das keine Tunnel gebaut werden müssen. Die ist aber wieder deutlich langsamer als eine U-Bahn oder ein ICE. Oder alternativ schauen wir mal nach Wuppertal. Die Schwebebahn kennt auch fast jeder. Ein tolles Verkehrsmittel. Ob das heutzutage allerdings in Deutschland nochmal so gebaut wird, ist fraglich. Wobei in China wurden ja auch schon neue moderne Schwebebahnen nach Wuppertaler Vorbild gebaut. Mit gläsernem Boden sogar.
Okay, also es gibt ganz schön viele Alternativen und gute Ideen. Was bleibt dir denn jetzt nach deiner Recherche so hängen? Was bleibt dir im Kopf, wenn du an Mobilität denkst, den Bau von Tunneln und das Klima?
Also auf jeden Fall, dass es ein komplexes Thema ist und man da stundenlang drüber sprechen könnte und trotzdem wahrscheinlich nicht irgendwie zu dem einen Konsens kommt. Es ist immer individuell zu betrachten. Da sind ja natürlich auch verschiedene politische Interessen, die dann eine Rolle spielen. Aber was mich persönlich sehr überrascht hat, war, wie viel CO2 dann doch so freigesetzt wird, auch bei der Zementherstellung. Also nicht nur beim Tunnelbau an sich, sondern bei den Materialien, die da benötigt werden. Und ich muss trotzdem sagen, ich bleibe rein vom Praktischen her trotzdem bei der U-Bahn, denn ich fahre sehr gerne U-Bahn.
Sehr schön. Ja, ich war neulich auch wieder mit dem Zug im Urlaub und konnte mich ewig oft im Kartenspielen schlagen lassen und aus dem Fenster gucken. Also es ist auf jeden Fall auch eine ganz angenehme Art, unterwegs zu sein. Ja, also wenn ihr euch in Sachen Deutsche Bahn fürs große Ganze auch interessiert, dafür, in welchem Zustand die Strecken sind und wo es hängt und hakt, dann sei euch unser Podcast Teurer Fahren ans Herz gelegt. Das ist eine 6-teilige Story vom Podcast Radio Detektor FM, klar, und von Radio 1, vom RBB und vom SWR, erzählt von unserem Rechercheteam, unseren KollegInnen von Teurer Wohnen. Für diese Klimapodcast-Folge zum Thema Tunnelbau hat meine Kollegin Imke Zimmermann mit Heiner Monheim gesprochen. Er ist Geograf, Stadtplaner, Verkehrsexperte und er war bis 2011 Professor an der Universität Trier. Ich danke dir ganz herzlich für die Recherche und das Gespräch, Imke.
Sehr gerne, Ina.
Die Produktion für diese Folge hatte der großartige Noah Schulz. Vielen Dank dafür. Und der Klimapodcast ist schon nächste Woche wieder für euch am Start. Wir arbeiten im Hintergrund fleißig an neuen Folgen. Wenn ihr davon nichts verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast einfach. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann redet gern drüber, teilt einzelne Folgen oder gleich den ganzen Feed von Mission Energiewende mit der Familie, mit FreundInnen oder KollegInnen. Und lasst uns gerne eine Bewertung da, auf welcher Plattform ihr auch immer unterwegs seid. Das freut und hilft uns sehr. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Ina Lebedjew. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.